ZFM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, grazia plena.
ZFM,
das Infomagazin der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zur ZFM am Donnerstag, den 24. März. Heute zusammengestellt und moderiert vom Freien Radio Wüste Welle aus dem Raum Tübingen und Reutling. Am Mikrofon ist Stefanie Gengenbach. Folgende Themen erwarten euch heute. Atomkraft. Man muss nicht bis nach Japan schauen, um auf zurückgehaltene Informationen über Sicherheitslücken bei AKWs zu stoßen. Ein Interview zu den Pannen rund um das AKW Isar 1 bei Landshut. China. Unter dem Deckmantel der Erdbebensicherheit wird die Minderheit der Uiguren weiter unterdrückt. Große Teile der historischen Stadt Kaschgar sollen abgerissen werden. Frauenrechte. Ein Bericht zur Situation der Frauen in Ägypten, wo sexuelle Belästigung leider beinahe auf der Tagesordnung steht. Man muss nicht unbedingt nach Japan schauen, um auf zurückgehaltene Informationen auf Sicherheitslücken bei Atomkraftwerken zu stoßen. Erst letzte Woche gab es im 15 Kilometer von Landshut entfernten Atommeile Isar 1 einen Zwischenfall. Isar 1 wurde 1977 fertiggestellt und gehört zu den 7 AKWs, die auf Anordnung der Bundesregierung für 3 Monate vom Netz genommen wurden, um sie auf Sicherheitsmängel zu überprüfen. Doch das Ding ließ sich am letzten Donnerstag nicht mal ohne Komplikationen herunterfahren. Näheres dazu erfuhr Radio Z-Redakteur Tobias Lindemann aus Nürnberg von Henrik Paulitz, Atomexperte der Organisation Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges bzw. Ärzte in sozialer Verantwortung.
Im Kraftwerk Isar 1 kam es letzte Woche zu einem Störfall. Können Sie den technischen Ablauf, bei dem es zu der Störung kam, kurz beschreiben?
Ja, bei diesem Vorkommnis fand Folgendes statt. Der Reaktor wurde heruntergefahren auf Anweisung der Behörden. Er wurde vom Stromnetz getrennt und dann kam es zum Absinken des Kühlwasserpegels im Reaktordruckbehälter. Dies hat dann den Reaktorschutz, also die Sicherheitsleittechnik, aktiviert, mit der Folge, dass der Reaktor schnell abgeschaltet wurde.
Was unterscheidet denn so eine Reaktorschnellabschaltung von einem planmäßigen Runterfahren des Reaktors?
Der Unterschied besteht darin, dass die Anlage schlagartig abgeschaltet wird, in dem Sinne, dass die Steuerstäbe einfahren und die Anlage schnellstmöglich runtergefahren wird, was natürlich auch eine gewisse Belastung darstellt. Für die Anlage, man muss solche Reaktorschnellabschaltungen vermeiden, sowas soll eigentlich nicht vorkommen. Damit verbunden können auch geringfügig erhöhte radioaktive Emissionen über die Abluft einhergehen.
Ist das für Sie ein Zeichen, dass die Techniker oder die Betreibergesellschaft den Reaktor nicht richtig im Griff hat?
Ja, Also wenn man es nicht schafft, ein Atomkraftwerk kontrolliert herunterzufahren und der Reaktorschutz greift ein und aktiviert ein Sicherheitssystem, dann ist das klar ein Zeichen, dass man die Anlage nicht vollständig im Griff hat, beziehungsweise dass man es mit einer Risikotechnologie zu tun hat, die man eben tatsächlich nicht vollständig im Griff haben kann. Wir wollen jetzt dieses Vorkommnis keineswegs überdramatisieren, aber es zeigt eben doch exemplarisch, dass sich Dinge abspielen können in Atomkraftwerken, die so eigentlich nicht ablaufen sollen. Und im Fall einer Verkettung ungünstiger Umstände, dass mehrere Dinge zusammenkommen, mehrere Systeme versagen, dann kann es eben tatsächlich bei diesen Anlagen zum Unfall kommen.
Der Reaktor ISA 1 ist ja auch nicht unumstritten, ist schon ziemlich alt, ist gleichzeitig annähernd baugleich mit den Meilern in Philippsburg 1, Brunsbüttel und Krümmel. Gibt es denn Sicherheitsrisiken, die bei den vier Kraftwerken gleich oder ähnlich sind?
Ja, also bei dieser sogenannten Baulinie 69, diesen sehr alten Siedewasserreaktoren, gibt es ganz gravierende Sicherheitsmängel, die tatsächlich, ohne das aufbauschen zu wollen, hochbrisant sind. Zum einen im Bereich der Kernnotkühlung im Hochdruckbereich, also wenn der Druck im System hoch ist, stehen nur zwei einsträngige Kühlsysteme zur Verfügung. Bei Leckstörfällen kann vermutlich sogar nur eines der beiden Systeme im Hochdruckbereich arbeiten. Eines der gravierendsten Schwachstellen dieser Anlagen besteht im Reaktordruckbehälter. Dabei handelt es sich schlichtweg um eine Fehlkonstruktion. In Österreich wurde vor Jahren bemängelt, dass sie noch nicht mal der dortigen Dampfkesselverordnung entsprochen haben. Es gibt einen aktuellen Schwachstellenbericht vom Oktober 2010, dem zu entnehmen ist, dass im Reaktordruckbehälter von ISA 1, aber auch Philippsburg, Brunsbüttel und Krümmel Spannungen auftreten können im Bereich einer sogenannten kritischen Schweißnaht und dass diese Spannungen mit 326 Newton pro Quadratmillimeter deutlich über den genehmigten und zulässigen Wert von rund 177 Newton liegen können, sodass es auch im Normalbetrieb bereits zu Ermüdungserscheinungen und zu gefährlichen Ermüdungsrissen kommen kann, ohne, und das ist die Besonderheit, man kann in diesem Bereich nicht hinreichend gut prüfen, ohne dass man vorab das durch Prüfungen ausschließen könnte. Nicht zuletzt sind diese Anlagen dadurch gravierend gefährdet, dass die Kernschmelzfestigkeit nach Analyse der Gesellschaft für Reaktorsicherheit, GRS in Köln, katastrophal schlecht ist. Man muss im Falle einer Kernschmelze damit rechnen, dass das Containment versagt und es zu frühen und massiven Freisetzungen von Radioaktivität kommt. Also anders als in Japan, wo die Containments jedenfalls überwiegend scheinbar erstaunlich lang gehalten haben. Im internationalen Vergleich sind generell die deutschen Containments aus Stahl, eine glatte Fehlkonstruktion, man hätte auf Stahlbeton setzen müssen, sind im internationalen Vergleich katastrophal schlecht. Das heißt, kommt es in Deutschland zum Kernschmelzunfall, muss man mit dem Schlimmsten sehr frühzeitig rechnen, sodass auch Evakuierungen im Grunde nicht rechtzeitig durchführbar sind.
Nach dem Atomausstiegsgesetz von 2002 wäre ISA 1 im nächsten Jahr planmäßig vom Netz gegangen, die anderen baugleichen Reaktoren auch. Schwarz-Gelb hat jetzt dafür gesorgt, dass die Laufzeit bis 2020 verlängert wurde. Glauben Sie denn, dass ISA 1 nach der dreimonatigen Prüfphase wieder ins Netz gehen wird?
Das ist eigentlich keine Frage von Glauben, sondern eine Frage von Realitäten. Was jetzt eigentlich angesagt wäre, ist, dass die Politik klar sagt, die Anlagen gehen endgültig vom Netz. Es ist ein unglaubliches Rumgeeier, was hier vor diesen vorstehenden Wahlen in verschiedenen Bundesländern veranstaltet wird. Man suggeriert, man würde eine ganze Reihe von Atomkraftwerken endgültig stilllegen. Die Aussagen der an dieser Entscheidung beteiligten Politiker unmittelbar vor dem Beschluss sprechen eine klare Sprache, dass erwartungsgemäß, wenn man diese Zitate so nimmt, wie sie da stehen, diese Aussagen, dass keineswegs geplant ist, vermutlich die überwiegende Zahl von Atomkraftwerksblöcken, die jetzt stillgelegt werden, vorübergehend für 3 Monate, dass die nicht anschließend wieder weiter betrieben werden. Für ISA 1 gab es die Aussage, die Ankündigung einer endgültigen Stilllegung, wobei auch diese Aussage wurde meines Wissens nicht wiederholt, sodass man auch durchaus Zweifel dran haben kann und muss, ob an dieser Entscheidung oder an dieser Aussage festgehalten wird.
Der Betreiber von ISA 1, der Energiekonzern E.ON, hat auf den Zwischenfall mit einer kleinen Pressemitteilung reagiert. Die fand auch kaum Resonanz. Wie erklären Sie sich, dass trotz des immer noch anhaltenden Unfalls in Fukushima weiterhin bei uns Informationen zurückgehalten oder heruntergekocht werden?
Ja, es gibt ja das große Gejammer über die Informationspolitik in Japan. Tatsache ist, dass in Deutschland ausgesprochen dünn berichtet wird über Vorkommnisse in Atomkraftwerken. In den USA beispielsweise ist das ganz anders. Da wird sehr viel offener mit den Informationen umgegangen. Also wir haben hier eine massive Geheimhaltungspolitik, was den Bereich der Atomenergie angeht. Hier wird mit angeblichen Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen argumentiert, was rechtlich völlig unhaltbar ist. Es gibt hier, was die Technik angeht, keine Betriebsgeheimnisse. Es gibt auch keine Konkurrenz, die hier irgendwas abkupfern könnte sozusagen, weil intern ja ohnehin berichtet wird. Die Konkurrenz weiß also Bescheid über die Anlagenzustände. Es geht allein darum, die Bevölkerung nicht klar darüber zu informieren, was in den Anlagen sich abspielt. Und gerüchteweise hört man, dass insbesondere auch in Bayern man durchaus zurückhaltend ist mit der Meldung von Vorkommnissen in Atomkraftwerken.
Unter dem Vorwand, erdbebensichere Wohnblocks zu errichten, wollen die chinesischen Behörden wertvolles Kulturgut zerstören. Ein Großteil der Altstadt von Kashgar in der autonomen Region Xinjiang soll abgerissen werden. Die Gesellschaft für bedrohte Völker vermutet darin eine weitere Aktion des chinesischen Staates, die Minderheit der Uiguren zu unterdrücken. Ein Bericht von Michael Schwar von Radio Rabe aus Bern.
Kashgar wird auch als Kairo des Ostens bezeichnet. Eine mehrere hundert Jahre alte Altstadt erinnert an die bewegte Geschichte der Oasenstadt, die an der alten Seidenstraße liegt und schon von Marco Polo besucht wurde. Drei Viertel der Bevölkerung sind muslimische Uiguren, eine der zahlreichen Minderheiten Chinas. Nur etwa 20% der Bewohner von Kashgar gehören der Volksgruppe der Han-Chinesen an, welche ansonsten die Volksrepublik dominieren. Ausgerechnet mit der Begründung, die Stadt soll erdbebensicherer gemacht werden, soll das uigurische Kulturgut nun dem Erdboden gleichgemacht und durch Wohnblocks ersetzt werden. Christoph Wittmer von der Gesellschaft für bedrohte Völker sieht darin bloß einen Vorwand, die ethnische Struktur der Stadt maßgeblich zu verändern.
Bisher hat man eigentlich festgestellt, dass diese alten Häuser mit den Holzkonstruktionen sehr wohl erdbebensicher sind. Die sind hunderte von Jahren alt und haben verschiedene Erdstöße schon ausgehalten. Und wie man gesehen hat von den großen Erdbeben vor wenigen Jahren in China, da sind die chinesischen Häuser zusammengestürzt und nicht die uigurischen. Also wir gehen eigentlich davon aus, dass diese traditionellen Hausbauten eigentlich sogar erdbebensicherer sind als die neuen. Das heißt, die Gründe sind rein politisch, um die Uiguren weiterhin zu diskriminieren und eben vor allem die Ansiedlung von Han-Chinesen in Gebieten, die bis jetzt von den Uiguren selber besiedelt wurden. Das ist Politik der Regierung und ist für uns eben nie inakzeptabel.
Die Volksrepublik China zeigt sich gerne als minderheitenfreundlich. Wer in China als Tourist unterwegs ist, hat oft die Gelegenheit, Städte zu sehen, wo traditionelle Bauweisen erhalten geblieben sind. Die chinesischen Behörden sind sich des touristischen Potenzials einer Stadt wie Kashgar bewusst.
Es scheint so, dass sie gesagt haben, ca. 15% der Häuser sollen etwa stehen bleiben, exakt eben aus den touristischen Gründen her. Aber wenn man so vorstellt, diese Altstadt ist als Gesamtes, ist es eine Altstadt und hat einen sehr hohen Wert für die Uiguren selbst. Damit sind, wenn noch 15% stehen bleibt, hat das eigentlich keinen Wert mehr für die Uiguren und ist eine effektive Zerstörung ihres Kulturschatzes, den sie haben. Und das ist das, was sie vorwerfen. Eben die chinesische Regierung will die Kultur der Uiguren zerstören, um sie möglichst nicht mehr sichtbar zu machen und hat dann vielleicht noch so eine kleine Insel, wo man noch pro forma einen gewissen Tourismus durchführen kann. Aber natürlich immer gegen den Willen der Uiguren selbst.
Vor 2 Jahren kam es in der autonomen Region Xinjiang zu Unruhen. Die uigurische Bevölkerung wehrte sich zuweilen mit Gewalt gegen die politische Dominanz der Han-Chinesen. Im Moment scheint sich die Lage beruhigt zu haben. Das sieht auch Christoph Wittmer von der Gesellschaft für bedrohte Völker so.
Wer irgendwie sich kritisch äußert oder wer sich zum Beispiel an Demonstrationen beteiligen will, wird sofort beschattet, sofort verhaftet. Und wenn die Polizei zum Beispiel wirkliche Aktivitäten nachweisen kann, dann werden die Leute meistens gefoltert oder eben nach einer Folter sagen sie noch schnell, sie seien da beteiligt gewesen, weil einfach niemand diese Schmerzen aushält und so. Das ist eine brutale Unterdrückung der chinesischen Regierung gegenüber den Uiguren. Und man muss einfach wissen, dass Ostturkestan ist zusammen mit dem Tibet, sind etwa gleich groß. Die beiden Regionen zusammen sind etwa ein Drittel der Gesamtfläche von China. Es leben aber sehr, sehr wenig Leute dort und, was ganz wichtig für China, dort vor allem in diesem Ostturkestan sind sehr viele Bodenschätze. Das heißt, sie versuchen den Uiguren keine Autonomie zu gewähren und es möglichst mit Han-Chinesen zu füllen, das Gebiet dort eigentlich, damit ja nicht eben eine Unabhängigkeit von China entstehen könnte.
Das Europaparlament forderte letzte Woche den sofortigen Stopp der Zerstörung von uigurischem Kulturgut in der Stadt Kaschgar. Die Gesellschaft für bedrohte Völker wäre froh, wenn sich die offizielle Schweiz diesem Protest anschließen würde. Erwarten kann sie aber nicht viel. Zwar gibt es einen Menschenrechtsdialog mit China, allerdings steht im Moment ein Thema im Vordergrund der Schweizer Politik: das Abschließen eines Freihandelsabkommens mit China. Die Zerstörung der Altstadt von Kaschgar wird in diesen Verhandlungen wohl kaum zur Sprache kommen.
Unsere Märzentage wurden die Proteste und Demonstrationen von Frauenrechtlerinnen vor 100 Jahren genannt. Der ganze Monat März 1911 war ein Monat, in welchem Frauen für ihre Rechte eintraten. Zum 100. Gedenktag an die Märzentage der Frauen gibt es einen Rückblick auf die soziale Situation von Frauen in Ägypten. Alltag für Frauen in Ägypten ist, dass sie, sobald sie das Haus verlassen, sexuell belästigt werden. Eine ägyptische Studie bestätigte 2008, dass 83% der Ägypterinnen und 98% der in Ägypten lebenden Ausländerinnen bereits belästigt wurden. Diese patriarchale Geschlechterordnung wurde für 18 Tage aufgehoben. Der Nahostwissenschaftler Hannes Bode berichtet.
Unsere Märzentage wurden die Proteste und Demonstrationen von Frauenrechtlerinnen vor 100 Jahren genannt. Der 8. März als Weltfrauentag ist eigentlich ein fiktives Datum. Der ganze Monat März im Jahr 1911 war ein Monat, in welchem Frauen Forderungen stellten und für ihre Rechte eintraten. Zum 100. Gedenktag an die Märzentage der Frauen gibt es einen Rückblick auf die soziale Situation von Frauen in Ägypten und den Geschehnissen der letzten 2 Monate. Alltag für Frauen in Ägypten ist, dass sie, sobald sie das Haus verlassen, sexuell belästigt werden. Eine ägyptische Studie bestätigte im Jahr 2008, dass 83% der Ägypterinnen und 98% der in Ägypten lebenden Ausländerinnen bereits belästigt wurden. Diese patriarchale Geschlechterordnung wurde für 18 Tage aufgehoben. Der Nahostwissenschaftler Hannes Bode berichtet.
Ja, das ist auch in den Medien sozusagen stark berichtet, weil tatsächlich in den Tagen der ägyptischen Revolution, wie sie die Aktivisten nennen, und vor allen Dingen während der Besetzung des Tahrirplatzes Frauen, ja, man könnte fast sagen, die zentrale, aber auf jeden Fall eine auf jeden Fall gleichberechtigte Rolle mit männlichen Aktivisten gespielt haben. Und auf diesem Platz haben Frauen, Männer zusammen gewohnt, übernachtet, geschlafen, in Zelten, alle nebeneinander, haben zusammen diskutiert, haben zusammen gegessen. Das ist eine Aufhebung der traditionellen Geschlechtertrennung, wie sie vor allen Dingen ja in den traditionellen Strukturen, vor allen Dingen in den ruralen Gebieten Ägyptens sowieso, aber auch immer noch in den Städten, in vielen Familien gelebt wird. Frauen, Männer, die nicht miteinander verwandt sind, haben da zusammen gekämpft. Sie waren auch in tatsächlich Kämpfe um Leben und Tod sozusagen gemeinsam verstrickt oder standen da sozusagen zusammen, als zum Beispiel der Tahrirplatz von den Schlägertruppen von Stadtsicherheit, Geheimdienst und angeheuerten Schlägern sozusagen angegriffen wurde, mehrere Tage während dieser Revolution. Das war ja hier auch berichtet worden, da gab es Tote, Verletzte und da standen eben Frauen, Männer, haben Molotow-Cocktails gebaut und was weiß ich. Also das war sozusagen, selbst Muslimbrüder wurden interviewt, die gesagt haben, Mensch, sie sehen zum ersten Mal, dass eigentlich Frauen genau das Gleiche machen wie sie und haben dann da, also gerade in der jungen Jugendgruppe der Muslimbrüder gab es dann da auch große Auseinandersetzungen eben, weil die gemerkt haben, dass vieles von der Ideologie der Führung der Muslimbrüder nicht so ganz mit ihrer Wahrnehmung übereinstimmt. Aber sozusagen, es wurde sozusagen von allen Seiten, konnte man hören, von allen Aktivisten, Aktivistinnen dort vor Ort, vor allen Dingen von den feministischen Aktivisten, in ihrem ganzen Leben haben sie sowas noch nicht erlebt, wie sie dort wahrgenommen werden, welche Solidarität sie erhalten von männlichen Aktivisten und dass sexuelle Belästigung, sexuelle Grabschereien, sonst was in Kairo sozusagen dort zum Erliegen gekommen sind. Also im Umfeld von diesem Tahrirplatz gab es keine sexuellen Belästigungen mehr und das ist sozusagen ja ein Novum gewesen und die waren total euphorisch, die Aktivistinnen dort vor Ort, weil sie eben auch in den Kommunikationsstrukturen dort der Organisationsstrukturen, der Sicherheitsstrukturen, bei den Einlasskontrollen, bei den bewaffneten Checkpoints bei den Checkpoints zur Kontrolle der Leute, die da hingekommen sind, auf Waffen und so weiter. Überall waren Frauen im gleichen Maße beteiligt und das hat zu einer Euphorie geführt, die eben nicht im Blick gehabt hat, dass sich bei 18 Tagen vielleicht mehrere 10.000 Aktivisten auf diesem Platz tatsächlich verändern und sich die Mentalität dort verändert, dass aber sich nicht die Mentalität der ganzen Gesellschaft verändert.
Die Mentalität der ganzen ägyptischen Gesellschaft hat sich tatsächlich nicht verändert, was die Wahrnehmung der Rollen von Frauen angeht. Doch das ist innerhalb von 18 Tagen vielleicht auch etwas zu viel verlangt. Trotzdem sind momentan keine Frauen in der aktuellen Verfassungskommission vertreten und es ist auch nicht vorgesehen, dass Frauen für die Präsidentschaftswahl antreten dürfen. Deswegen wurde der 8. März in Kairo genutzt, um auch auf Frauenrechte aufmerksam zu machen. Gefordert wurde die gleiche Vertretung von Frauen auf allen Ebenen. Frauen sollen zu 50% im Parlament vertreten sein. Insgesamt soll es mehr Ministerinnen geben, auch soll es mehr Richterinnen geben und bessere Bildung für alle gewährleistet werden. Gleiche Rechte für alle Frauen in der Stadt wie auf dem Land, für Reiche und auch Arme. Wie der Weltfrauentag in Kairo verlief, erzählt Hannes Bode.
Da wurde dann mobilisiert und es gab ja im Rahmen dieser Revolte in Ägypten, im Rahmen dieser Revolution sehr viele Demonstrationen, wo Millionen Leute gekommen sind. Die hießen sozusagen immer Marsch der Millionen sozusagen. Und vielleicht so ein bisschen mit so einer revolutionären Hybris immer noch haben die Organisatoren jetzt eben einen Marsch der Millionen für die Frau organisieren wollen. Und angekommen auf dem Tahrirplatz in Kairo sind aber lediglich 300, 400 Frauen. Und was dann da passiert ist, ist ein sozusagen, selbst für ägyptische Verhältnisse, ein Skandal. Als die Frauen dort angekommen sind, haben sie sich mit ein paar transparenten, selbstgemalten Schildern sozusagen da an eine Stelle des Platzes gestellt, haben sozusagen Sprechchöre gerufen für die Gleichberechtigung, für die Gleichstellung gegen sexuelle Belästigung, gegen Diskriminierung. Und relativ zügig sind sozusagen Männer, die da in der Nähe waren, gerade Passanten etc., also ganz normale ägyptische Männer sozusagen stehen geblieben, haben die umringt. Und schon bald gab es Sprüche, Pöbeleien sozusagen gegen diese Frauen, was sie denn da wollten und ob sie etwa eine weibliche Präsidentin wollten in Zeiten des Chaos, das ist ja wohl nicht wahr. Und Frauen wären dafür da, Präsidenten großzuziehen und zu erziehen und nicht selber Präsident zu sein. Und sie sollten doch nach Hause gehen, Wäsche waschen, kochen etc., solche Sprüche. Sie wurden beschimpft als Ausländerin, ausländische Agenten, teilweise als unarabisch, unägyptisch, unislamisch. Und die Menge wuchs sozusagen immer mehr. Und nach ein paar Stunden, wo die Frauen wirklich sehr heldenhaft, kann man sagen, mit diesem Mob, der auf relativ tiefstem Niveau da sozusagen seine Kritik vorgebracht hat, diskutiert haben, ist der Mob dann gewalttätig geworden. Frauen wurden angetatscht, angegriffen, geschlagen teilweise. Einige Frauen sind geflüchtet und wurden verfolgt von Dutzenden Männern, die versucht haben, sie irgendwie zu schlagen oder zu begrapschen. Da sind dann andere Passanten, wiederum andere Männer eingegriffen, haben sich da irgendwie dazwischen gestellt. Es war ein Riesenchaos, kam zu massiver Gewalt gegen die Frauen, die da versammelt waren, und zum Schluss ist das Militär gekommen und hat mit Waffengewalt, hat in die Luft geschossen, hat da mehrere Leute festgenommen und sozusagen diese Lage da etwas beruhigt. Das ist sozusagen vor den Baum gefahren, da diese ganze Aktion, und einmal, weil nur enorm wenig Leute hingekommen sind, obwohl allein auf dieser Facebook-Seite dieses Events irgendwie mehr als 1000 Leute sich angekündigt hatten, weniger als die Hälfte da gekommen ist, und zum anderen, weil relativ unerwartet auf diesem Platz zu so massiver verbaler und körperlicher Gewalt durch den ganz normalen ägyptischen Mann gekommen ist, der da irgendwie sich allein daran gestört hat, dass Frauen da irgendwie eine eigene Position formulieren oder irgendwie sagen, dass sie anders diskriminiert werden als der normale Ägypter, also womit ja die meisten in der Bevölkerung mitgegangen sind, ist die Diskriminierung durch das Regime Mubarak, das soziale Leid etc. Und selbst aus eben diesen Regimegegnern, aus Reihen dieser Demonstranten, wurde eben Kritik geübt an diesen Frauen, dass sie die falschen Prioritäten setzen würden zur falschen Zeit, dass das nicht angemessen wäre, jetzt solche speziellen Forderungen oder sozusagen persönlichen Forderungen zu stellen. Man sollte doch erstmal an das Wohl aller denken etc. Also da gab es irgendwie keine wirkliche Solidarisierung oder so. Und ein anderes Problem ist eben, dass die Organisatoren dieses Events nicht aus irgendwelchen zivilgesellschaftlichen existierenden Netzwerken in Ägypten kommen, Frauenrechts-, Menschenrechtsnetzwerken, sondern das irgendwie so ein bisschen spontan auf die Beine gestellt haben, weil sie dachten, ach, mit dem Internet kann man heute so viel machen. Und das sieht man eben, ist nicht so, sondern das Internet kann höchstens ein Katalysator sein. Und
Ägypten scheint einen langen Weg vor sich zu haben. Im Fokus steht in Ägypten erst einmal die Etablierung einer Demokratie. Zwar geht es dabei auch um Frauenrechte, aber nicht nur.
Das war das ZIPFM vom 24. März 2011, diesmal mit Beiträgen aus Nürnberg, Bern und Freiburg. Ihr könnt die Einzelbeiträge oder die gesamte Sendung nachhören unter www.freie-radios.net. Das nächste ZIPFM gibt es am Freitag, den 25. März. Tschüss und macht's gut. Bis dahin.